Ja, herzlichen Dank unserem Musikteam. Es hat mir richtig gut getan, einfach ein bisschen durchschnaufen. Ich habe gemerkt, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr trainieren. Herzlichen Dank, Musikteam. Es hat mir wirklich sehr gut getan. Und ich begrüße euch herzlich zu eurem Gottesdienst. Das hat der Andreas schon gesehen, gell? Ganz besonders Amy und Tamara. Es ist der erste Gottesdienst, wo sie da vorne sind, nicht bei der Mammut. Wenn es langweilig ist, bitte denken immer dran, es liegt am Prediger, es liegt ganz sicher nicht an der Bibel. Das ist ganz wichtig zum Wissen. Wie ich schon gemerkt habe, es ist heute ein sportliches Thema, darum bin ich aber jetzt außer Atem, darum bin ich auch so sportlich angelegt. Ihr gemerkt, der Paulus ist anscheinend auch sportbegeistert gewesen. Wenn man seine Briefe liest, merkt man immer wieder, erzählt er vom Sport. Das fällt uns heute nur so auf, gell? Aber in der damaligen Zeit hat jedem eingeleuchtet, okay, er redet von einem Siegespreis, er redet von einem Lauf, er redet nämlich von einem Wettkampf. Also, er hat die Serie Olympische Spiele kennt, die gibt es schon ein bisschen länger, und von dem erzählt er. Und auch im Philipper kommen wir so zu Sportbegriff, zu Fachbegriff, und wir dürfen den Text miteinander lesen, dürfen sehr gerne mitlesen. Im Philipper ist so ein Brief im Neuen Testament von Paulus, das ist auf der Seite 882, Bibel, das sollten ihr unter den Stuhl finden. Philipper Kapitel 3, dort sind wir stehen geblieben. Wir lesen mal ab dem Vers 10, dass wir ein bisschen den Zusammenhang haben. Seite 882, Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, ab dem Vers 10. Dort schreibt der Paulus, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Noch nicht am Ziel, aber ganz auf das Ziel ausgerichtet. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, um von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Interessanter Text, der Paulus beschreibt es selber als Christ, als ein Leichtathletik-Wettkampf. Wir haben das schon gehört, es hat Olympische Spiele gegeben, schon lang in der Antike, im alten Griechenland. Und Philippi ist zufälligerweise auch in Griechenland und die haben sehr davon gehört, weil die dort gewonnen haben, die sind Stars gewesen, die sind Helden gewesen, voll Fame, die haben einen Haufen Instagram-Likes gehabt. Die haben einfach gekannt, man hat gewusst, wer es ist, die Sieger sind wirklich besonders geehrt dort geworden. Und ich glaube, es ist auch dann schon ein Gesprächsthema gewesen, man hat davon geredet. Man ist von dort hingegangen, man hat zugeschaut und es war ganz spannend, wer gewinnt. Wir wissen nicht so genau, was für eine Disziplin hat es da der Paulus vor Augen. Redet er vielleicht von einem 200-Meter-Lauf, so etwas hat es gegeben. Redet er von einem Langstreckenlauf. Und er will glaube einfach deutlich machen, hey, das Leben als Christ, das ist ein sportliches Leben. Es ist kein lockeres Jogging, sondern es ist wie ein Wettkampf. Es ist ein anstrengender Wettkampf. Aber er sieht da, hey, es ist im Fall ein Wettkampf, der lohnt sich total. Es gibt etwas zu gewinnen. Es gibt einen Siegespreis. Und wenn wir so darüber nachdenken, wenn wir jemanden würden beschreiben, was hast du für ein Bild im Kopf? Was hast du für eine Vision? Wie sieht ein Christ aus? Wir würden vielleicht sagen, ja, ein Christ, das ist eigentlich anders. Das ist so ein Denker. Er sitzt an im Schreibtisch, ein Haufen Bücher, so wie da in dem Büro, ein Haufen Bücher. Er sitzt da, er denkt nach, Griechisch, Hebräisch und so. Man sieht ja, Christentum ist eine Buchreligion, ein Buch ist wichtig, die Bibel ist wichtig. Oder du denkst, nein, Christ, für mich ist das einfach ein Lobpreisleiter. Er steht da, ganz versunken, arbeitend. So sieht für mich Christ aus. Der Paulus sagt uns da, hey, Christ, das hat im Fall ganz viel mit Bewegung zu tun. Weil Jesus hat gesagt, ihr seid meine Nachfolger. Da gibt es Bewegung drin. Er geht voraus, mir hinterher. Er hat gesagt, ich berufe euch zu meinen Nachsitzer. Ihr dürft bei mir nachhocken. Paulus hat gesagt, nein, Nachfolger, es geht voran. Wir dürfen Jesus folgen. Es gibt keine Nachhocker, sondern Nachfolger. Und wenn ich so gelesen habe, wir planen so einen Live-on-Stage-Kick-off-Gottesdienst, dann furchtbar kompliziert, aber wir haben einfach gefunden, hey, es ist super, die Live-on-Stage-Musicals, die grosse Evangelisation, wo wir Leute wollen, von Jesus erzählen, wenn wir mit dran anfangen können, mit dran einen Gottesdienst feiern, und zwar gerade dort, wo so stattfindet, in der Spörrihalle, und mit dem Gabriel Hässler, damit wir auch der wieder mal spüren, oder der vielleicht die Leute kennen den noch gerne, dass wir den erleben, wie ist der? Und wir haben gemerkt, die von unten, die Gemeinden, so Herbruck, Altstädter, die machen selber einen Kick-Off-Gottesdienst. Ich meine, das ist schon ökologisch sinnvoll, gell? Dass sie nicht irgendwo hinfahren. Und die da oben an, so Buchs-Region und auch noch Langfurt und Sargans, die kommen zu uns. Und wir haben alle anderen Partnerkirchen auch eingeladen. Und ein Pastor von einer Partnerkirche hat mir die Woche abgesehen. Er hat mir gesagt, ja, was ist in meiner Kirche? Ja, da gibt es einfach ein paar Skeptiker. Alles, was nicht bei uns, in unserem Gebäude stattfindet, ja, das ist schon schwierig. Dann bleiben sie lieber daheim. Wenn es nicht da ist, am gewohnten Gebäude, am gewohnten Ort, ja, das ist schwierig. Und ich denke, es ist schon so, gell? Natürlich ist es bequemer, der Gottesdienst im eigenen Gebäude zu feiern, weil dort weißt du ein bisschen, wie es abläuft, du weißt, wo die Tür ist, du weißt, wo das WC ist, du weißt, wo es einen Kaffee gibt, du kennst alles, du kennst den Lobpreisleiter, du weißt etwa, wer da, was man erwarten muss. Aber wenn du in die Spörrihalle musst, hey, du weißt nicht einmal, wo ist die dumme Halle? Muss ich noch herausfinden, wohin sie fahren muss? Vielleicht gibt es keinen Parkplatz, muss ich mal dort hinlaufen, dann könnte noch regnen. Ja, das wäre eine Katastrophe. Und wir merken, gell, dann denkt man, ja, nein, also ich glaube, ich bleibe gescheiter im Bett. Ja, nein, also das tue ich mir nicht an. Machen wir einen gemütlichen Sonntag mit Brunch und so. Aber ich glaube, bevor wir über die bequemen Leute ablästern, ist vielleicht gut zum Nachdenken über unsere eigene Bequemlichkeit, weil das ist ja klar, gell, das kann sich auch bei uns einschleichen. Man denkt, man hat viel Vorsicht, man denkt, ja, Betten ist super, aber auch jetzt am Abend nochmal vor einer Gebetsstunde, ja, ich weiß nicht, irgendwie, nein, jetzt bin ich nicht in Stimmung. Und man denkt, Bibel lesen, sehr wichtig, aber Viertelstunde früher aufstehen, das ist schon, also das, ja, das geht zu weit, das ist ein Opfer. Und wir denken, ja, Mission, hey, das ist voll mein Herz, ein Anliegen, da schlägt mein Herz dafür. Aber es ist jetzt gerade blöd, gell, jetzt habe ich gerade gebucht, Wochen in Florenz, jetzt ja, kann ich nichts spenden dafür. Und wir denken, ja, ein Gottesdienst ist immer schön, aber gell, bei schönem Wetter sind wir auch daheim schön, auf der Terrasse. Und der Paulus sagt, hey, was hilft uns, die Bequemlichkeit zu überwinden? Und der Paulus sagt, du musst dich voll und ganz aufs Ziel konzentrieren. Das Ziel musst du im Auge haben, weil wenn du das Ziel im Auge hast, dann laufst du vielleicht in die falsche Richtung, bleibst da. Im Philipperbrief seht ihr, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Also es klingt schon wieder nach Spitzensport. Ich setze alles dran, an das Ziel zu kommen. Und ich konzentriere mich völlig, voll und ganz auf das, was vor mir liegt. Und ihr seht auch, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Alles völlig ganz, merkt sich wirklich radikal, wie er da schreibt. Und er sagt dann auch, hey, als Tipp, sagt er, hey, vergiss einfach, was hinter liegt. Er sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und wir haben es gemerkt, bei dem Marathonläufer in unserem Anspiel, gell, er ist zum ersten Mal stehen geblieben. Was ist passiert? Er hat sich verletzt. Eine riesige Verletzung. Man sieht da die Schürfwunde, das ist ja Wahnsinn. Eine riesige Verletzung. Es hat ihm wehtun, es hat ihn brennt. Und das hat ihn einfach aus der Bahn geworfen. Plötzlich hat er nur noch seine Wunde gesehen und nur das Ziel. Er hat ja vom Pokal geträumt, aber plötzlich hat er nur die Wunde gesehen, nur der Pokal. Es ist ihm völlig abhanden gekommen. Und ich glaube, das kann so passieren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, jeder von uns wird das erleben. Man wird enttäuscht, man wird verletzt. Verletzt von anderen Christen, verletzt vielleicht von Ältesten, verletzt vielleicht von einem Pfarrer. Und leider passiert das. Und Paulus sagt da, warum? Er sagt nämlich, hey, meine Freunde, ich bin noch nicht am Ziel. Wenn ihr denkt, ich habe es geschafft, nein, überhaupt nicht. Ich bin unterwegs wie ihr. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin immer noch unterwegs. Ich möchte jeden Tag Jesus ähnlicher werden. Aber Entschuldigung, ich bin immer noch unterwegs. Ich habe es nicht erreicht. Ich bin immer noch unterwegs und darum verletze ich Leute und darum werden Leute verletzt. Sogar als Superapostel musste ich sagen, ja, ich bin immer noch unterwegs. Ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie Verletzungen schön zu sein und zu sagen, ja, ist nicht so schlimm, ist nur eine kleine Schürfwunde. Sondern es ist mir bewusst, es können ganz, ganz schlimme Verletzungen sein. Es können seelische Knochenbrüche sein und es tut wirklich weh. Und es ist zu 100% auch falsch, wenn Menschen verletzt werden. Und es ist auch wichtig, so Verletzungen anzusprechen. Das muss man nicht einfach schön reden und irgendwie unter Kanzel wischen, sondern es ist wichtig, darüber zu reden. Und ganz besonders, wenn es um das Thema Missbrauch geht, da gibt es eine Nulltoleranz und da gibt es auch nichts zu vertuschen und zu beschönigen, sondern im Gegenteil, es muss ein Licht gebracht werden und im Notfall auch mit der Hilfe der Polizei. Aber alle Verletzungen sollen dich trotzdem nicht aufhalten auf deinem Weg mit Jesus. Und ich glaube, es ist verständlich, wenn verletzte Leute einfach stehen bleiben, wie bei dem Anspiel, wenn man auch nur weiterlaufen mag. Und sieht, du, mit Jesus und so, ja, ich gebe auf, gang nur mit Command, schaff wieder mit, ja, ich ist einfach satt. Aber Paulus sagt, bitte, schau aufs Ziel, schau nicht auf deine Wunden, schau aufs Ziel, siehst du das Ziel, dort vorne ist es, schau aufs Ziel, schau nicht zurück, vergiss, was hinter dir liegt. Weil ich noch nie bei einem Marathon gesehen, dass ein Marathonläufer so einen Rückspiegel angeschnallt hat, und immer schau, was machen meine Gegner, wo sind die? Kannst du auch mal zurückschauen, aber du laufst nicht mit dem Rückspiegel, sondern du musst dich selber auf deinen Weg konzentrieren. Du musst wissen, was das Ziel ist und vorwärts laufen. Und so sagt der Paulus, er sagt, hey, wenn du zu denen gehörst, die vielleicht verletzt worden sind, dann such bitte ein Produkt damit, wo du darüber reden kannst, wo du kannst beten, wo du kannst anfangen, dass Jesus deine Wunden kann heilen kann. Er sagt, stand auf und fang an denen zu vergeben, die dich verletzt haben. Schau aufs Ziel, mach Schritt vorwärts. Weil ich sage in deinem Rückspiegel auch keine Verletzung, aber du siehst die gute alte Zeit. Wenn du zurückdenkst, denkst du, wow, ist das noch schön gewesen. Weißt du noch, wo wir im Möbelhaus Töni unten drinnen gewesen sind? So schön haben wir es dort gehabt. Der Luki kann sich noch erinnern, ist jetzt genau so schön, so gemütlich, so kuschelig, so warm, mit einem Heizungsrohr, so heimelig. Und dort haben wir noch deutsche Lieder gesungen. Und wir haben noch Liederbücher gehabt. Das ist doch so kuschelig gewesen. Und jetzt so kein Lärm, die Kinder im Gang hin und her gerannt sind, weil es hat ja Teppich gehabt, gell? Das hat man gar nicht so gehört. Und es hat genügend Parkplätze gehabt. Und dann, ich sage euch, haben die Predigt noch Tiefgang gehabt. 3 Meter mindestens. Und wenn wir zurückschauen, merken wir, ja, das ist noch schön gewesen. Aber Paulus sagt, hey, hör auf, das bringt dich nicht weiter. Hör auf mit dem Zurückschauen. Paulus sagt, ich vergiss, was hinter mir ist. Ich schaue nur noch aufs Ziel, ich schaue vorwärts. Und vielleicht schaust du zurück und denkst schon, hey, unglaublich, der ist mal mitgelaufen. Der ist mal mitgelaufen. Der, wo sind die? Du schaust den Rückspiegel, denkst, sieh sie um, wo sind die? Und ich denke schon, hey, so frustrierend, ich habe so viele Leute gesagt, hey, mach mit, lauf mit, aber irgendwie hat niemand mitlaufen. Und der Paulus sagt, hey, Freund, es geht um dich und deinen Lauf. Schau vorwärts, schau auf sie, schau nicht zurück, sondern schau vorwärts. Vergiss all deine Enttäuschungen. Und ich schaue schon zurück und fangst aber jetzt zu rechnen und denkst, ja, also eigentlich, gell, wenn ich dann nicht in die Jungschaft gegangen wäre, wenn ich vielleicht im Fußballverein gegangen wäre, dann würde ich jetzt bei Inter Mailand spielen. Wenn? Aber nein, meine Eltern haben mich in die Jungschaft geschickt. Ich bin gar nicht unbedingt gefragt worden. Das ist schon cool gewesen, aber wenn ich meine Chance ergriffen hätte, ich bin so viel Talent. Ich hätte so etwas bringen können. Wenn ich zurückschaue, merke ich, ja, ich bin zweimütig. Gell? Und ich denke, auch wenn ich nicht so viel Geld gespendet hätte, dann würde sie den Fiat Cinquecento fahren, sondern einen Mercedes S500. Und der Paulus sagt, hey, hör doch auf mit dieser Rückspiegelschauerei und dem Rechnen. Das nützt dir so nichts, das bringt dich nicht vorwärts. Und ich glaube, er hat das selber auch erlebt. Ganz in dem Kapitel redet er von seiner Vergangenheit. Und ich glaube, wenn er zurückschaut in seine Vergangenheit, hätte er auch können sagen, hey, weißt du was, ich sitze da im Gefängnis in Philippi und eigentlich hätte ich eine Karriere machen können. Hey, er hätte der Oberpharisäer werden können, er hätte voll der super Theologe werden in Jerusalem, eigene Schule, eigene Uni. Und jetzt hockt er am Gefängnis. Wenn er zurückgeschaut hätte, hätte ich noch können ins Nachdenken bringen. Denke, was habe ich, warum habe ich jetzt eigentlich alles aufgegeben? Spinne ich eigentlich? Ich hocke im Gefängnis und ich hätte eine Karriere machen können. Oder er hätte ja zurückschauen können und jeden Tag einfach nur irgendwo im Boden versinken. Ich denke, hey, was bin ich für ein Trottel gewesen? Ich habe so viele Christen verfolgt. Ich glaube, er hätte jeden Tag können einfach sich selber zerfleischen. Wie bin ich so blöd gewesen? Aber ich glaube, er hat bewusst gesagt, nein, es nützt nichts. Ich muss vorwärts schauen. Ich muss aufs Ziel schauen. Wenn ich zurückschaue, das macht mich nur depressiv. Ich muss vorwärts schauen. Ich muss vorwärts schauen aufs Ziel. Und er schaut nicht nur ab und zu mal aufs Ziel. Er hat gesagt, ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und wir haben es gemerkt, gell, bei dem Marathonläufer ist er am Arschspiel. Natürlich, gell, alles wird übertrieben. Niemand macht normalerweise wieder eine Pause, um eine Netflix-Serie anzuschauen, gell, so als irgendein Filmchen im Internet. So dumm ist kein Marathonläufer. Ja, wenn ich einen Marathon laufe und Startgeld zahle, dann habe ich nur am Fokus, hey, ich möchte eigentlich ans Ziel kommen. Und weil alles, was meinen Rhythmus bricht, was mich aus dem Takt bringt, das schadet mir. Ich habe sehr kurz Zeit, um einen Film zu schauen, weil ich will einfach ans Ziel kommen. Das ist mein Fokus. Was? Die Frage ist aber, was ist unser Ziel? Ist es dein Ziel, Tag für Tag Jesus ähnlicher zu werden? Oder lässt du dich gerne ablenken auf so viele andere Sachen? Und es gibt so viele gute Ziele. Du könntest Karriere machen, alles dafür geben, studieren, Weiterbildung besuchen. Du könntest sagen, hey, ich möchte 10'000 Instagram-Follower und darum poste ich jeden Tag ein Bild, das muss möglichst gut sein. Oder ich möchte einfach Spass haben, jedes Wochenende eine Party. Es gibt so viele gute Ziele, aber so vieles will ich so ablenken und uns den Blick rauben für das Ziel. Und der Paulus sagt, hey, es ist mir alles erlaubt. Es ist alles okay, aber nicht alles bringt mich näher zum Ziel. Nicht alles bringt mich näher zu Jesus. Und wenn du nicht sicher bist, ja, wie soll ich mich jetzt entscheiden, ist es ein gutes Ziel oder nicht? Ich glaube, es ist ein guter Graben, es ist einfach fragen, hey, hilft mir das auf meinem Weg mit Jesus? Wäre ich dadurch Jesus ähnlicher? Hilft mir, die Netflix-Serie Jesus ähnlicher zu werden? Hilft mir die Weiterbildung jetzt oder hindert mir das eher? Was wirkt sich auf mein Leben als Christ positiver aus, wenn ich die wandern gehen, grösste Schiffwetter, oder wenn ich in den Gottesdienst komme. Und ich glaube, es sagt dir niemand, hey, du musst beten, und du musst in der Bibel lesen, du musst in den Gottesdienst gehen. Sondern nein, du darfst selber entscheiden. Es ist deine Entscheidung, wie bei jedem Marathonläufer. Willst du vorwärts kommen? Willst du ans Ziel kommen? Oder willst du, ja, einfach ein bisschen gemütlich oder so? Ich glaube, niemand muss beim Marathonlauf jemanden abheizen und sagen, du sollst schon mal laufen. Sondern jeder läuft aufs Ziel zu. Natürlich, man darf stehen bleiben beim Marathon. Niemand sagt, ja, du sollst laufen. Nein, du darfst stehen bleiben, darfst ein Feuerchen machen, darfst ein Wurstbröteln, darfst ein bisschen shoppen gehen, darfst mit den Zuschauern einen Kaffee trinken, darfst alles, alles erlaubt, alles gut. Aber die Frage ist ja, kommst du so denn irgendwann das Ziel? Weil irgendwann schliessen die Organisatoren, sie sagen, ja gut, also innerhalb von 24 Stunden sollst du vielleicht irgendwann mal ans Ziel kommen, irgendwann machen wir das Gate zu. Aber kann man alles machen. Wer nicht will, der muss nicht laufen in Richtung Ziel. Das ist gesund und klar. Jeder Läufer ist für sich selber verantwortlich. Niemand muss zu diesen Verpflegungsständen gehen. Gell? Man darf seine Pommeschips mittragen. Kann man machen. Und natürlich, gell, ist das alles klar. Ja, so viel Fett. Gell? Zwei grosse Familien packen, ist vielleicht gleich ein bisschen schwer im Magen. Das ist auch nicht hilfreich auf dem Weg ins Ziel. Und der Paulus, er sagt, ich setze alles dran, dass ich ans Ziel komme. Und er weiß, das Ziel ist so wichtig, dass ich alles daran setze, dass das Ziel kommt. Und so machen so die Marathonläufer. Ja, und kennengelernt, wo Marathon läuft. Und ich merke richtig, hey, der überlässt nichts am Zufall. Jedes kleinste Detail ist wichtig. Und man sieht, wenn du von null anfängst, so wie ich, dann brauchst du 2 Jahre Vorbereitung, bis du überhaupt kannst daran denken, dich bei einem Marathon anzumelden. Also du kannst nicht sagen, ja, jetzt trainiere ich mal eine Woche und dann wird es schon gehen. Aber nein, man sagt, hey, 2 Jahre musst du dir einrechnen. 2 Jahre musst du einen genauen Trainingsplan machen und musst dir einfach Zeit geben. Das ist ein komplizierter Trainingsplan und die Marathon laufen, die studieren noch genau die Strecke, müssen, wo geht es eigentlich durch, was ist das Höhenprofil, wo geht es auf, wo geht es an, wie ist das Wetter und sie schauen schon, was gibt es für eine Verpflegung und sie testen das schon mal im Lauf, verträge ich das, tut mir das gut, dann 2 bis 3 Tage vor dem Start und sie alle Zehennägel schneiden, nicht, dass sie plötzlich eine wunde Stelle haben, am Tag selber kleben sie Brustwarzen ab, weil das T-Shirt könnte so Reibung geben, wenn sie da Schmerzen haben, sie merken, jedes kleinste Detail wird berücksichtigt. Das ist fast wie eine Wissenschaft. Und Paulus sagt, hey, von dem kann man ganz viel lernen. Weil oft sind wir so absorbiert von unserem Alltag, dass wir gar keine Sicht dafür haben, hey, wir sind ja mit dem einen wichtigen Lauf. Und ganz vieles läuft eben nicht geplant, sondern einfach zufällig. Uns fehlt so ein detaillierter Trainingsplan. Wir nehmen uns nichts vor und dann sind wir eine Stunde, ja, irgendwie denke ich, komme gar nicht vorwärts. Und manchmal nehmen wir uns viel zu viel vor. Wir denken, ja, morgen, 4 in der Wecker, 2 Stunden beten, dann läuft's. Und, oder wir denken, ja, jetzt nächstes Jahr, gell, ich möchte das ganze Neue Testament auswendig lernen. Von Matthäus bis Offenbarung, auswendig. Das sind wir mir vor. Aber nach schon ein paar Tagen merkst du, ja, blöd, irgendwie funktioniert's nicht. Irgendwie klappt's einfach nicht. Wir sind frustriert und denken, besser nehme ich mir nichts mehr vor, dann bin ich auch nicht frustriert. Und wie gesagt, es geht 2 Jahre, bis du kannst daran denken, dich wie einen Marathon anzumelden. Und man sieht, hey, die ersten 2 Monate, dein erste Ziel ist 5 Kilometer. Das ist dein erste Ziel. Wenn du nach 2 Monaten 5 Kilometer schaffst, dann sind wir schon zufrieden mit dir. Hey, das ist super. Wenn du das schaffst, von Fadotz auf Buchs zu joggen, super. Dann sind wir zufrieden. Dann hast du dein Ziel erreicht nach 2 Monaten, dann ist es perfekt. Wir brauchen einen vernünftigen Trainingsplan. Wie kann man Jesus ähnlicher werden? Was würde uns helfen? Und darum finde ich es absolut genial mit Life on Stage, dass sie auch sagen, hey, wir brauchen eine Vorbereitungszeit. Das ist nicht einfach zack, bumm, November und jetzt verladen wir alle ein. Sondern nein, sie sagen, hey, wir fangen jetzt schon an, darüber nachdenken, wie kann man uns vorbereiten? Life on Stage ist eben viel mehr als nur einfach die Musical, sondern es ist auch ein ganz intensives Trainingsprogramm für Leute, die schon mit Jesus unterwegs sind. Sinn, ihr schon dürft den Leitfaden Korrektur lesen, weil ich merke, da gibt es so viele gute Kurse, es gibt so viele gute Trainings, es gibt VIP Basics und VIP Bible und VIP Small Groups und ganzen Haufen Workshops, also wirklich Hammer, was angeboten wird und ich glaube, es lohnt sich, einfach zu sagen, hey, das ist jetzt so eine gute Gelegenheit, da habe ich einen Trainingsplan, da habe ich einfach einen Ort, wo ich hergehen kann, wo mich weiterbringt und es lohnt sich wirklich da dafür, Zeit einzuplanen. Und so ab dem 10. Januar gibt so Kickoff-Gebetsabend, gibt es dann die Leitfäden, die Mitarbeiterhandbücher, die Dienstan, alle die Termine. Und der Paulus gibt uns noch mehr Tipps und ihr seht, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Und der Paulus, irgendwie, gell, was nicht wer von uns wird sagen, hey, folgen mir noch. Schaut auf mich, ich bin euer gutes Beispiel. Aber Paulus sagt, nein. Hey, man braucht ein Beispiel, man braucht ein Vorbild. Vorbilder sind so wichtig. Und wenn du einen Marathon laufst, ist es super hilfreich, wenn du einen hast, der es schon mal geschafft hat, so wie ein Laufcoach. Der weiß genau, was du machen musst, damit du für den Tag X dann wirklich fit bist. Und wenn du mit dem zusammen trainieren kannst, ist es eine grosse Hilfe. Du siehst, wie macht er, wie läuft er, was hat er an, was hat er für Tipps. Das ist so hilfreich. Und leider, gell, man gemerkt, in unserem Anspiel, der Läufer ist beratungsresistent, der überhaupt keinen Rat annehmen, sich nichts sagen lassen, obwohl er Beratung bitter nötig hätte. Und Paulus sagt, hey, such dir ein Vorbild. Such dir jemanden, der schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs ist. Und lass dich von ihm coachen. Frag ihn doch, hey, was hat dir geholfen auf dem Weg mit Jesus? Was hat bei dir funktioniert und was nicht? Und bitte, dass er für dich beten tut. Und auch gut einfach zum Biografien lesen von Leuten, die mit Jesus unterwegs waren. Von Leuten, die etwas mit Jesus erlebt haben. Das ist wirklich hilfreich. Und so wirst du immer wieder neu merken, ah, okay, es geht ums Ziel. Und der Paulus sagt, ja, warum ist eigentlich das Ziel so wichtig? Warum ist ihm das so wichtig? Er sagt, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Paulus sagt, hey, da gibt es übrigens etwas zu gewinnen. So ist es auch beim Marathonlauf. Der Erste kriegt nicht nur irgendeinen Pokal, sondern kriegt auch eine Siegesprämie. Also wenn du in New York den Marathon gewinnst, kriegst du $100,000. Das ist gar nicht schlecht. Also es gibt wirklich etwas zu gewinnen. Alles harte Training lohnt sich. Und man sieht ganz viele Kenianer, gell? Das ist ihre Chance, ihre Motivation. So kriegen sie ein bisschen Geld aus der Armutsspirale raus. Darum sind die wirklich auch dort so hart am Trainieren. Und der Paulus hat auch von einem Siegespreis. Und das motiviert ihn, es spornt ihn an, alles zu geben und sich voll und ganz auf das Ziel zu konzentrieren. Und der Paulus sagt, alle, die auf dem Lauf mit Jesus unterwegs sind, die werden einen Siegespreis ewiger Leben kriegen. Nicht, weil sie so super gelaufen sind, nicht, weil sie nie gestolpert sind, sondern weil Jesus sie ergriffen hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten in diesem Abschnitt. Er sagt nämlich, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Er hat den Paulus gepackt. Er hat ihn gepackt. Und der Paulus hat sich packen lassen. Er hat nämlich sein Leben Jesus anvertraut und gesagt, hey, stimmt, ich bin auf einem falschen Weg, ich habe Christen verfolgt und jetzt möchte ich mit Jesus leben. Ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte jetzt mit ihm unterwegs sein. Und Jesus will jeden Mensch packen. Jeder einzelne Mensch will er für das Leben mit Gott gewinnen. Dafür ist er am Kreuz gestorben und er freut sich riesig darüber, über jeden, der sagt, hey, ich lasse mich packen. Ich möchte mich auf den Lauf machen zum Ziel. Und er wünscht sich, dass er jedem das ewige Leben schenken kann. Aber der Paulus schreibt nicht nur von dem Siegespreis, es gibt auch eine andere Stelle im Neuen Testament, wo er von einem Siegeskranz redet, er redet von Kronen, er redet von einer Art Preisgericht. Im 2. Korintherbrief schreibt er, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Also der Paulus redet da von einer Art, von einem Zahltag. Er redet von Lohn. Irgendwann sieht der Paulus, hey, jeder wird einmal vor Jesus stehen. Und dann wird alles offengelegt werden. Dann gibt es kein Geheimnis mehr. Aber bei dem Gericht geht es nicht darum, ja, kriegst du das ewige Leben oder nicht? Ja, jetzt sagen wir mal, knapp gelangt. Nein, um das geht es gar nicht. Es geht nicht ums ewige Leben dort. Es geht nicht darum, dass jemand das ewige Leben sich verdient hat, sondern es geht um ganz was anderes. Es geht um Lohn. Weil das ewige Leben ist im Neuen Testament nie Lohn. Weil uns allen ist klar, es kann niemand von uns das ewige Leben verdienen. Es schafft niemand. Lohn ist etwas ganz anderes. Das ewige Leben ist immer ein Geschenk. Es ist Gnade. Es ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, gibt es auch noch Lohn. Also wie quasi ein Zusatz. Lohn für das, was du da auf dieser Erde gemacht hast. Und wie der Lohn aussagt, ist nicht so ganz klar, gell? Aber Paulus schreibt mal von Kronen, er schreibt von Siegeskränzen. Vielleicht geht es darum, was ist deine zukünftige Aufgabe in der Ewigkeit. Es ist nicht so ganz klar, wie das Lohnsystem funktioniert. Aber klar ist, der Paulus sagt, hey, es lohnt sich. Es lohnt sich total, sich für Gott und für sein Reich einzusetzen. Alles, was du da auf der Erde gemacht hast, hey, das ist registriert. Du denkst vielleicht, ja, also, das hat ja wirklich nichts gebracht. Ein Schuss in den Ofen. Es hätte ja gerade bleiben lassen können. Aber Gott hat es gesagt. Er hat es notiert. Er hat es aufgeschrieben. Nichts, was du machst, ist einfach blöd und schlecht und ja, es hat umgegangen. Sondern nein, Gott hat alles aufgeschrieben. Alles, was du gemacht hast, hat er gesagt. Und der Lohn, sagt der Paulus, hat ewige Auswirkungen. Wenn du das Leben da mit Jesus lebst, wie du das lebst, bestimmt über deine Ewigkeit. Wir denken, ja, Hauptsache ich habe das ewige Leben, ich habe eine Beziehung zu Jesus, mehr ist nicht nötig, mehr wäre fanatisch und viel zu radikal. Es ist doch viel besser, wenn ich selber da auf der Erde geniessen kann, Opfer und Verzicht. Ja, nein, also das muss jetzt nicht sein. Das ist mir viel zu unbequem. Aber es ist eigentlich schade, weil Gott sagt, hey, ich möchte dich belohnen. Ich möchte dir einen Lohn auszahlen. Ich möchte dir nicht nur das ewige Leben schenken, sondern auch Lohn. Und so sagt so Jesus, er sagt nämlich, sammelt euch Schätze im Himmel. Also anscheinend, gell, wenn das stimmt, was Jesus sagt, gibt es irgendwie wie ein Konto. Man kann Schätze sammeln. Und nicht nur einen Schatz, sondern er redet von Schätze. Irgendwie muss es ein Konto geben im Himmel. Und es wäre einfach jammer schade, wenn du in der Ewigkeit würdest merken, hey, komisch. Das Konto ist ja leer. Warum hat niemand eingezahlt? So geht es im Weg, wenn man ein Konto eröffnet. Gell? Man kommt den ersten Kontoauszug über und denkt, hä, da ist ja gar nichts drauf. 36 Franken? Das ist ja nichts. Was ist denn mit dem Konto los? So kann es passieren. Gell? Und es wäre jammer schade, wenn du plötzlich in der Ewigkeit merkst, denkst, blöd. Ich habe ja fast nichts drauf. Warum habe ich da nie etwas eingezahlt? Und denkst dann vielleicht auch, ja, was bringt jetzt mir das, dass ich mich so eingesetzt habe für mein Haus, mein Auto, meine Karriere? Was nützt mir jetzt, dass ich alle Netflix-Serien gesehen habe, wenn das Konto halb leer ist? Was nützt mir jetzt das? Irgendwie merkst du plötzlich, ja, das hat ja gar kein Ewigkeitswert gehabt. Also alles, was mir da wichtig war, ist irgendwie, ist alles ein bisschen belanglos. Warum hat mir das eigentlich niemand gesehen, dass es da ein Konto gibt? Natürlich wissen wir nicht, gell, wie sieht das göttliche Lohnsystem aus. Ich glaube, da gibt es viele Überraschungen. Ich glaube, wir werden Lohn kriegen für Sachen, wo wir denken, ja, das hat jetzt absolut nichts gebracht. Und wir werden vielleicht keinen Lohn kriegen für Sachen, wo wir denken, hey, so genial, das habe ich so gut gemacht. Super, das hat, also sensationellen Erfolg. Und Gott sei Dank, du hast deinen Lohn schon gehabt. Für das gibt es keinen Lohn. Wird auf jeden Fall spannend sein, wie Gott berechnet. Auf jeden Fall wissen wir, hey, Gott ist gerecht. Und ich glaube, der Gerhard Stammer hat in seinen letzten Tagen immer von der Ewigkeit erzählt. Ein Papua-Neuguinea-Missionar, wo wirklich, glaube, man kann es wirklich so sagen, sein Leben für Jesus aufgeopfert hat. Ich glaube, er ist auch, wo Lohn kriegt, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, Gott ist wirklich gerecht. Ich glaube, so ein Missionar, der so gelebt hat, ich glaube, er wird mehr Lohn kriegen, als jemand, der einfach sagt, ja, ja, Jesus ist schon gut, aber ich genieße es noch mein Leben. Ich glaube, Gott ist ein gerechter Gott. Ich glaube, es spielt eine Rolle, wie du dein Leben als Christ gelebt hast. Und zwar nicht, ob du in der Ewigkeit bist oder nicht, aber wie es in der Ewigkeit weitergeht. Wie gesagt, es ist schwierig zum Wissen. Die Bibel sagt nicht so genau, wie ist das Lohnsystem. Ist vielleicht auch gut so, gell, dass man nicht eine Buchhaltung machen kann und jeder schon einen Auszug hat. Jetzt haben wir wieder Cumulus-Punkte. Neuerdings hat man die immer schon auf dem Kassenzettel. Man sieht, mein Cumulus-Stand ist so. Aber so ist es nicht bei Gott. Es gibt keinen Cumulus-Stand. Jeden Monat kriegst du einen Ausdruck, sondern wir wissen es nicht. Und ich glaube, das ist schon gut so. Aber Paulus sagt, hey, Freunde, es lohnt sich total. Ich bin überzeugt davon. Es lohnt sich, sich für ganz für Jesus einzusetzen. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und Paulus sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Ich möchte mit uns beten dürfen, sitzen bleiben. Und Jesus, danke für das Beispiel von Paulus, wo sich so voll und ganz für dich eingesetzt hat. Danke, dass wir dürfen mit dir unterwegs sein, dass wir dir dürfen nachfolgen. Und merci, dass du uns einfach gesehen hast, wie es weitergeht nach dem Tod, dass wir dürfen in der Ewigkeit bei dir sein, weil du uns ergriffen hast. Danke vielmals, dass du der bist, der uns immer wieder neue Mut macht, nicht zurückzuschauen, sondern vorwärts zu schauen. Hilf uns immer wieder, das im Blick zu haben. Einfach die Sache und das Ziel. Du siehst, wie viel sie will ablenken. Vielleicht auch alte Verletzungen, wie wir einfach versucht sind, zum zurückzuschauen, aber du kannst uns helfen, vorwärts zu schauen und vorwärts zu gehen mit deiner Hilfe. Amen.